Ich bin eine 20-jährige Frau und das geschah im März, als ich 19 war. Es war das Ende der Frühlingsferien und ich kehrte von Kalifornien nach Texas zurück. Ich hatte meine Ferien bei meiner Schwester verbracht, die in San Francisco lebt. Alle College-Studenten zählen die Tage bis zu den Frühlingsferien und meine waren ziemlich gut verlaufen. Trotzdem war ich einigermaßen zufrieden damit, zu den Proben und Forschungsarbeiten zurückzukehren, weil ich meine Freunde, mein Bett und meine Katze vermisste, wenn auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Ich flog alleine, was ich aus mehreren Gründen nicht gerne tue, und hatte nur einen Zwischenstopp in Dallas. Ich reise nicht gerne alleine, weil ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe und außerdem viel jünger aussehe, als ich bin. Die meisten Leute sagen, ich sehe aus wie 13 oder 14 Jahre alt. Das habe ich immer an mir gehasst, aber man sagt mir, dass ich es später schätzen werde. Im Moment ist es einfach nur frustrierend. Das letzte Mal, als ich alleine flog, dachte die Flugbegleiterin, ich sei eine unbegleitete Minderjährige namens Taylor. Ich versicherte ihr schnell, dass ich nicht das besagte Kind war. Beim vorletzten Mal wurde ich gebeten, mich vom Notausgang wegzusetzen, weil man mindestens 16 Jahre alt sein muss, um dort zu sitzen. Jedenfalls sollte mein Freund mich am Flughafen abholen, und ich war aufgeregt. Ich zog die pinke Members-Only-Jacke an, die er mir gekauft hatte, und versuchte, so gut wie möglich auszusehen, was schwierig ist, wenn man unterwegs ist. Als das Flugzeug in Dallas ankam, war das Wetter schrecklich und die Turbulenzen waren beängstigend. Aber das spielte keine Rolle, denn bald würde ich in einem anderen Flugzeug nach Houston sein. Ich nahm die Bahn zum Terminal und ging zum Gate, nur um festzustellen, dass mein Flug wegen des starken Regens und der Blitze gestrichen worden war. Ich war am Boden zerstört, aber entschlossen. Ich nahm mein Ticket, um es gegen einen späteren Flug umzutauschen. Es schien, dass viele andere das gleiche Problem hatten und sich für dasselbe entschieden. Während ich in der Schlange stand, kam ein freundlich aussehender älterer Mann auf mich zu und stellte sich hinter mich. »Bist du alleine?« »Srenje«, fragte er. Alle schienen sich zu unterhalten, über das Wetter zu schimpfen und ihre Möglichkeiten zu überlegen, nach Hause zu kommen. Es schien keine große Sache zu sein, da Fremde in solchen Situationen immer irgendwie zueinander finden. Wir waren alle frustriert. Außerdem fühlte ich mich sicher in dem vollen Flughafen, also antwortete ich ihm ehrlich und wartete weiter in der Schlange. Der Mann am Schalter sagte, ich hätte Glück, es gäbe nur noch 2 Plätze in einem anderen Flug nach Houston und ich könnte ihn noch erreichen, wenn ich mich beeilte. Ich rannte zur Bahn, die zum Terminal A fuhr, um meinen neuen Flug zu bekommen. Aber als ich am Gate ankam, war die Situation die gleiche. Dieser Flug war ebenfalls gestrichen. Der Mann von vorhin war mir bis zum Gate gefolgt und befand sich in der gleichen Lage. Ich tauschte mein Ticket gegen einen späteren Flug um und ging entschlossen zum neuen Gate, nur um wieder das Gleiche zu hören. Das passierte buchstäblich noch 2 oder 3 Mal, weil ich nicht aufgeben wollte und wirklich keine andere Wahl hatte. Der Mann folgte mir während der ganzen Tortur und ich fand es nicht seltsam. Wir waren nur 2 gestrandete Menschen in einem Flughafen. Am letzten Gate, zu dem ich ging, bemerkte ich, dass er mir immer noch folgte. Er kam auf mich zu und begann, über unser Pech zu sprechen. Jemand, der vorbeikam, schlug vor, ein Auto zu mieten. Ich sagte höflich, dass ich nicht alt genug sei. Der Mann lächelte und sagte, »Nun, ich bin alt genug, um ein Auto zu mieten. Wie wäre es, wenn ich eines miete, du schläfst und ich fahre?« Ich sah ihn an. Und die Art, wie er mich ansah, machte mir Angst. Endlich begann ich zu spüren, dass etwas nicht stimmte. Ich antwortete, nein, aber danke. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Sein Lächeln verschwand für einen Moment. Dann schlug er vor, mir etwas zu essen zu kaufen. Ich war hungrig und versucht. Ich zögerte einen Moment, aber dann erinnerte ich mich an ein Buch, das ich gelesen hatte, über ein Mädchen, das auf einem Flughafen entführt wurde, nachdem ein Mann ihren Kaffee gedopt hatte. Das gab mir die Kraft, meinen knurrenden Magen zu ignorieren und ihn erneut abzulehnen. Er folgte mir. Ich wusste nicht warum, er hatte mir doch gesagt, er würde ein Auto mieten und gehen. Er zeigte auf ein mexikanisches Restaurant und sagte, »Wie wäre es mit dem dort?« Er hatte einen seltsamen Ausdruck im Gesicht und stand zu nah an mir. Ich schüttelte den Kopf und sagte, »Ich habe dir gesagt, Ich habe wirklich keinen Hunger. Lüge. Eine große Lüge. Ich konnte etwas Leckeres riechen und wäre fast schwach geworden, aber mein Gesicht verriet meinen Hunger nicht und ich bewahrte meine Fassung. Okay, okay. Was ist mit Burgern dann? Er schien ein wenig verärgert. Dieser Typ gab nicht so leicht auf. Ich ignorierte ihn, was ihn wütend anstarren ließ, bevor er wegging. Ich atmete erleichtert auf. Ich rief meine Schwester an, um ihr von ihm zu erzählen. Nicht dramatisch, nur so ein »Wow, dieser Typ war hartnäckig«. Ich setzte mich auf einen Stuhl, um über meine Möglichkeiten nachzudenken. Ich fühlte mich ziemlich allein und besorgt. Mein letztes Ticket hatte meinen Abflug gegen Mitternacht und es war jetzt 21 Uhr. Ich war seit 17 Uhr am Flughafen. Wenn dieser letzte Flug nicht klappte, hatte ich keine Ahnung, was ich tun würde. Ich hatte kein Geld für ein Hotel und ich hatte keine Lust, auf einem Stuhl zu schlafen. Das letzte Mal, als ich in der Öffentlichkeit eingeschlafen war, in einem Zug in Frankreich, hatte eine Frau versucht, meinen Rucksack zu stehlen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich sah etwa 30 Minuten später auf und sah denselben Mann auf mich zukommen. Ich zog nervös meine Beine auf dem Stuhl an und tat so, als würde ich mit meinem Handy spielen. »Hallo? Bist du noch hier?« »Srenja«, fragte er. Er schien sich beruhigt zu haben. Ich sah ihn nur an. Er räusperte sich und versuchte es noch einmal. »Ich dachte, du könntest heute Abend mit mir zum Haus meiner Tante kommen. Dort bleibe ich. Es wäre kein Problem. Du willst doch nicht die ganze Nacht allein in diesem Flughafen verbringen.« Ich schüttelte den Kopf und sagte, »Nein, danke.« Dann wandte ich meine Aufmerksamkeit wieder meinem Handy zu. Ich vermied sogar den Augenkontakt. Ich fühlte mich sehr unwohl. Er versuchte, mich zu überreden, und ich musste ihm mehrmals entschieden Nein sagen. Er schien wütend zu sein, wirklich wütend. Seine Hände waren geballt und sein Lächeln war offensichtlich falsch. Es sah aus, als würde er sich die Zähne ausbeißen, wenn er seinen Kiefer noch mehr anspannte. Ich fragte mich, warum er den Flughafen noch nicht verlassen hatte. Dann bemerkte ich, dass sein Gepäck nicht mehr bei ihm war. Er hatte es die ganze Zeit hinter sich hergezogen und jetzt hatte er es nicht mehr. Wo hätte er es gelassen, wenn er noch nicht weg war? Und es war so viel Zeit vergangen. Warum war er wieder hier? Während ich all das dachte, stand er immer noch da und starrte mich an. Nach einer gefühlten Ewigkeit ging er wieder. Ich war so verängstigt von ihm, dass ich meine Sachen nahm und zu einem anderen Gate ging, um zu warten. Mein Handy-Akku war fast leer und ich wollte nicht ohne Telefon dastehen. Also steckte ich es in eine Steckdose am Boden. Ich kauerte mich in den Gang zwischen den Stühlen, um zu warten. Meine Schwester rief eine Stunde später an und ich erzählte ihr, wie unheimlich das Wetter draußen aussah, als ich ihn wieder sah, herumlaufen und nach mir suchen. Ich duckte mich noch tiefer, aber meine pinke Jacke war wie ein Leuchtturm. Unsere Blicke trafen sich und ich sah weg. Meine Schwester sagte, ich solle in der Leitung bleiben, also tat ich das. »Na, hier bist du ja«, sagte er, ohne auch nur anzuerkennen, dass ich mitten in einem Telefonat war. Ich sprach weiter mit meiner Schwester, aber als klar wurde, dass er nicht gehen würde und es ihm egal war, dass ich am Telefon war, sah ich schließlich auf. »Also bist du immer noch hier. Schau, du musst mit mir kommen. Du kannst heute Nacht mit mir bei meinen Großeltern bleiben. Sie würden sich freuen, dich zu haben. Es macht ihnen nichts aus, wenn ich dich mitbringe. Komm einfach mit mir. Ich bin ein guter Typ.« Ich weiß nicht warum, aber etwas in seinen Augen sagte mir, dass er log, durch diese weißen, strahlenden Zähne hindurch. »Du hast gesagt, du bleibst bei deiner Tante«, sagte ich. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Er wechselte von ruhig und gelassen zu etwas anderem. Nicht einmal Wut diesmal, auch nicht Niederlage. Fast wie Belustigung, so etwas wie die Katze, die den Kanarienvogel gefressen hat. Er zuckte mit den Schultern, als wollte er sagen, »Ich habe es versucht«, aber wir beide wussten, dass er bei seiner Lüge ertappt worden war. Meine Schwester sagte wiederholt, »Hallo«, aber ich war ein wenig geschockt, wie gleichgültig er war, als er merkte, dass ich ihn durchschaut hatte. Ich kehrte zu meinem Gespräch zurück und er sagte, »Wenn du es dir anders überlegst«. Swingend ließ den Satz unvollendet, während er rückwärts ging, die Augen immer noch auf mich gerichtet. Ich rief meinen Freund an und erzählte ihm von jedem Austausch, und er sagte mir, ich solle einen Sicherheitsbeamten suchen, um ihn zu informieren. Ich sah mich um, konnte aber keinen finden. Es war unheimlich, weil ich noch nie einen so leeren Flughafen gesehen hatte. Schließlich beschloss ich, mich wieder zu bewegen und mich zwischen zwei verschiedenen Gängen hinzulegen, außer Sichtweite. Ein Junge in meinem Alter kam vorbei und fragte, »Warum liegst du auf dem Boden?« Ich antwortete ein wenig aggressiv, »Weil ich will.« Er lachte und hob die Hand, das nonverbale Zeichen für »Beruhige dich«. Ich entschuldigte mich für meine Schroffheit und erzählte ihm, dass ein Mann mich nervös gemacht hatte. Er scherzte, dass er mich beschützen würde, und da er harmlos schien und ich meinen Freund erwähnte, unterhielt ich mich eine Weile mit ihm. Er sagte, er hätte mich gesehen und sich gefragt, warum das blonde Mädchen so traurig aussah. Eine Weile später war ich dankbar, ihn nicht ignoriert zu haben, weil ich den Mann wieder sah, herumlaufen und nach mir suchen. Unsere Blicke trafen sich, aber er versuchte nicht, auf mich zuzukommen, weil ich nicht mehr allein war. Vielleicht war er nur ein Mann mittleren Alters, der sein Glück versuchte, um eine Freundin zu finden oder so. Aber jemanden zu erschrecken ist nicht der richtige Weg. Selbst wenn er mir nichts antun wollte, war er zu aggressiv und wütend. Das Herbstsemester meines dritten Studienjahres verbrachte ich im Ausland mit meiner besten Freundin in Florenz. Wir hatten eine großartige Zeit, erkundeten die Stadt, bewunderten zeitlose Kunstwerke, gingen jede Nacht aus, schlossen neue Freundschaften und reisten durch das Land. Bevor wir es merkten, waren 4 Monate vergangen und wir waren bereits auf dem Weg zum Flughafen, um unseren Rückflug nach Hause anzutreten. In der Nacht zuvor hatte ein heftiger Schneesturm die Region heimgesucht, was in Italien selten vorkommt. Die Stadt, die in Weiß gehüllt war, glänzte auf eine fast göttliche Weise, während wir fuhren. Und ich erinnere mich, dass ich unglaublich traurig war, nach Hause gehen zu müssen, obwohl es nur noch 5 Tage bis Weihnachten waren und ich meine Familie vermisste. Ich wollte nichts mehr, als für immer in Florenz zu bleiben. Doch dieses Gefühl hielt nur 20 Minuten an. Der Flughafen war ein einziges Chaos. Als wir ankamen, stellten wir fest, dass unser Flug gestrichen worden war. Meine Freundin begann zu weinen und hörte etwa 13 Stunden lang nicht mehr auf. Ja, von 7 Uhr morgens bis 20.30 Uhr abends standen wir in der Schlange, um einen anderen Flug zu bekommen. Schließlich erhielten wir Tickets für einen neuen Flug, der jedoch in 3 Tagen von Rom aus starten sollte. Da wir bereits die Schlüssel unserer Wohnung zurückgegeben hatten und alle unsere Freunde am Tag zuvor abgereist waren, saßen wir völlig fest. Meine Freundin war in diesem Moment völlig am Ende, verängstigt von dem Gedanken, nicht rechtzeitig zu Weihnachten nach Hause zu kommen, und sie war keine große Hilfe bei der Entscheidung, was wir tun sollten. Also beschloss ich, dass die beste Option darin bestünde, einen Zug nach Rom zu nehmen und die nächsten 2 Nächte am Flughafen zu verbringen. Nach 7 anstrengenden Stunden im Zug erreichten wir schließlich den Flughafen Rom und versuchten, eine Ecke zu finden, in der wir uns für die nächsten 2 Nächte einrichten konnten. Wir fanden einen kleinen Platz zwischen einer Rampe für Menschen mit Behinderungen und der Wand. Das Geländer der Rampe bildete eine Art Barriere, was diesen Platz wie einen sicheren Ort zum Verweilen erscheinen ließ. Völlig erschöpft schoben wir unser Gepäck nach hinten und lehnten uns dagegen. Nachdem ich sichergestellt hatte, dass es meiner Freundin gut ging, zog ich meine Jacke über und schlief ein. Ich wachte auf, weil ich ein Ziehen an meinem Fuß spürte. In der Annahme, dass jemand versehentlich gegen meinen Schuh gestoßen war, zuckte ich mit den Schultern und hüllte mich fester in meine Jacke. Doch keine 3 Sekunden später hörte ich einen Mann flüstern, »Americana, Americana«. Ich spürte erneut ein Ziehen an meinem Fuß. Ich sprang auf und sah meine beste Freundin, die ihre Jacke trug und ihr Gepäck neben sich hatte, neben einem sehr attraktiven Italiener stehen. Er hatte graumeliertes Haar und trug einen dunklen Anzug mit einer champagnerfarbenen Krawatte. Sein Mund formte ein strahlendes Lächeln, aber seine Augen lächelten nicht. Ich sah sie neugierig an und versuchte zu verstehen, was vor sich ging und warum sie bei ihm stand. Als ich ihn wieder ansah, bemerkte ich, dass er zu seinen Seiten und zu dem Wachmann in der Nähe des Ausgangs schaute. etwa 12 Meter von uns entfernt. Sein Verhalten löste sofort Alarmglocken in meinem Kopf aus, also packte ich den Arm meiner Freundin, um sie von ihm wegzuziehen. Er packte ihren anderen Arm und begann sehr schnell zu sprechen, sagte, er arbeite für den Flughafen und alle Flüge aus Rom würden bald gestrichen werden. Er sagte, er habe ein Auto und könne uns nach Neapel bringen, wo wir von dort aus einen Flug nehmen könnten. Er behauptete, meine amerikanische Freundin habe zugestimmt, mit ihm zu gehen, und ich solle das auch tun. Amerikaner, du wirst bei mir sicher sein. Ich warf meiner Freundin einen wütenden Blick zu und sagte auf Italienisch, dass wir nicht an seinem Angebot interessiert seien und auf unseren Flug warten würden. Mit meiner Hand, die immer noch fest den Arm meiner Freundin umklammerte, nahm ich meine Sachen und versuchte, mich von dem Typen zu entfernen. Er stellte sich sofort in unseren Weg und blockierte uns in der Ecke. Seine Augen, ohne einen Funken Menschlichkeit, starrten in meine, während er sagte, »Amerikaner, du kommst mit mir.« In die Enge getrieben zu werden, ist ein seltsames Gefühl. Und bis zu diesem Moment war mir das noch nie passiert. Meine Reaktion war sofortig und fühlte sich primitiv an, tierisch, erfüllt von Wut, Terror oder beidem. Ich stürzte mich auf ihn und stieß ihn mit beiden Fäusten in den Bauch. Ich hatte ihn definitiv überrascht und ihm den Atem geraubt, denn seine Knie gaben nach und er fiel zu Boden, wobei er meine Freundin mit sich riss. Sobald sie fielen, begann meine Freundin zu schreien, und der Mann beeilte sich aufzustehen und von uns wegzugehen, aber nicht bevor der Sicherheitsbeamte zu ihm kam. In meinem Adrenalinrausch begann ich zu wiederholen. »Er versucht uns mitzunehmen! Er versucht uns mitzunehmen!« Der Sicherheitsbeamte kniete sich auf seinen Rücken und hielt ihn dort, bis andere Beamte helfen konnten. Als sie ihn gesichert hatten, hoben sie ihn vom Boden, um ihn in den vermutlichen Verhörraum des Flughafens zu bringen. Während sie ihn hochhoben, sah er mich direkt mit seinen leeren Augen an, lächelte falsch und flüsterte, »Bis bald, Amerikaner.« Sobald er außer Sichtweite war, brach ich weinend zusammen. Ich war so erschöpft, verängstigt und unglaublich wütend darüber, dass meine Freundin zugestimmt hatte, mit diesem Mann zu gehen, dass sie dachte, es sei eine gute Idee, mit einem Fremden ins Auto zu steigen und uns damit in eine extrem gefährliche Situation gebracht hatte. Als ich sie damit konfrontierte, war ihre einzige Entschuldigung, dass sie pünktlich zu Weihnachten nach Hause kommen wollte. Wenn sie mit ihm gegangen wäre, glaube ich nicht, dass sie jemals wieder zu Weihnachten nach Hause gekommen wäre. Damals lebte ich in Austin, Texas, war aber nach Los Angeles geflogen, um das Wochenende zu verbringen. Meine Freunde veranstalteten ein jährliches Musikfestival in einer Biker-Bar in der Nähe von Joshua Tree. Etwas relativ Kleines im Vergleich zu Events wie Coachella. Die meisten Besucher waren ebenfalls Musiker und alle kannten sich untereinander. Also tranken wir etwa 3 Tage lang viel und am Ende brauchte man mindestens 1 Woche, um sich zu erholen. Ich flog zurück nach Texas mit einem furchtbaren Kater, elend und völlig erschöpft. Ich hatte einen Flug von Los Angeles nach Dallas und dann einen kurzen Flug nach Austin. Ich saß am Fenster auf der linken Seite, wo es nur 2 Sitze gab. Auf dem Gangplatz saß eine Frau mittleren Alters, völlig gewöhnlich, eine typische texanische Mutter. Wir unterhielten uns höflich für ein paar Minuten, aber alles, was ich wollte, war, mich gegen das Fenster zu kuscheln und wegzudösen. Kurz nach dem Start setzte ich meine Kopfhörer auf und schaute einen Film auf meinem iPod, bis ich einschlief. Während des Films bemerkte ich, dass sie versuchte, über meine Schulter zu schauen, um den Film auch zu sehen, und dann murmelte sie so etwas wie, »Oh, toll, ignoriere mich einfach.« Das passierte mehrmals, aber ich redete mir ein, dass ich die Situation falsch interpretierte. Schließlich bemerkte ich, dass sie hektisch in die Ränder eines abgenutzten Ledereinbands schrieb. Ich spähte hinüber und sah, dass das ganze Buch mit unleserlichen Kritzeleien in jedem verfügbaren Rand vollgeschrieben war. Ich bemerkte auch, dass es ein Buch von den anonymen Alkoholikern war. »Was auch immer«, dachte ich, »nur jemand mit ein paar Problemen.« Irgendwann schlief ich ein und wachte bei der Landung in Dallas auf. Die Leute begannen aus dem Flugzeug auszusteigen, aber die Frau machte keine Anstalten, ihre Sachen zu packen oder sich auf den Ausstieg vorzubereiten. Sie saß einfach da und schrieb in ihr Buch. Wie gesagt, ich hatte einen schlimmen Kater, war schlecht gelaunt und hatte keine Geduld für irgendetwas, das die Zeit, die ich im Flugzeug verbringen musste, verlängerte. Als wir an der Reihe waren auszusteigen, rührte sie sich überhaupt nicht. Die Reihen hinter uns begannen auszusteigen. Schließlich sagte ich, »Hey, ich habe einen Aspen-Anschlussflug, also muss ich los.« Ich deutete auf den Gang und stand auf. Sie lachte, schüttelte den Kopf, sah mich an und sagte, »Oh nein, nein, du gehst nirgendwo hin.« Ich war so verwirrt. Mein Geist war an diesem Tag nicht in Bestform. Ich antwortete, »Ich versichere dir, ich gehe irgendwo hin. Ich steige jetzt aus diesem Flugzeug aus.« Sie schüttelte wieder den Kopf und sagte, »Aber du hast mir versprochen, mich niemals zu verlassen.« Jetzt sahen andere Leute, die aus dem Flugzeug stiegen, diesen Austausch, genauso verwirrt wie ich. Ich machte Augenkontakt mit einigen Leuten, mit diesem »Kannst du das glauben?« Blick, bevor ich mich aus der Reihe drängelte und sagte, »Nein, nein, das habe ich sicher nie gesagt. Ich gehe jetzt.« Als ich mich durchkämpfte, seufzte sie und sagte, »Naja, dann muss ich wohl mit dir kommen.« In diesem Moment stand sie hinter mir auf, ließ ihre Tasche, ihr Buch und all ihre Sachen im Flugzeug zurück und folgte mir. Durch den Tunnel, durch das Terminal und zur Rolltreppe folgte mir diese Frau dicht auf den Fersen, die ganze Zeit über wie verrückt lächelnd. Ich ging schnell, aber sie war direkt hinter mir. Ich sagte zunächst nichts und mein Geist fragte sich ständig, warum passiert das ausgerechnet heute? Ich wollte einfach nicht mit der Krise dieser Frau umgehen. Nicht in meinem Zustand. Schließlich erreichten wir den Wartebereich für den Zug zur nächsten Terminal, wo mein Anschlussflug war, und sie setzte sich direkt neben mich, immer noch lächelnd. In diesem Moment sagte ich, »Okay, ernsthaft, warum folgst du mir so?« Ihre Antwort diesmal war, »Weil ich dich liebe und du mir versprochen hast, dass wir niemals getrennt sein werden.« Ich lachte nervös und sah die Fremden an, die ebenfalls auf den Zug warteten, und sagte laut, »Nein, das habe ich nicht versprochen. Ich habe keine Ahnung, wer du bist.« Der Zug kam, ich stieg ein und natürlich folgte sie mir. Jetzt versuchte sie, meine Hand zu nehmen. Ich bewegte mich durch den Zug, schickte der Frau, mit der ich damals zusammen war, Nachrichten und erzählte ihr, was passierte und wie verängstigt ich wegen dieser Frau war. Mein Telefon hatte nur noch 1% Akku und ging aus, bevor ich eine Antwort bekam. Ich fühlte mich wirklich sehr beunruhigt von dieser Frau. Ihre Augen waren völlig leer, nichts als Leere in ihrem Blick. Sie blinzelte nicht, und zusammen mit ihrem unerschütterlichen Lächeln überzeugte mich das davon, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie die Kontrolle verlor und mich erstach oder eine Rolltreppe hinunterstieß oder so etwas. Sie versuchte immer noch, meine Hand zu nehmen und folgte mir, während ich mich durch den kleinen Zugwagen bewegte. Ich sagte zu den anderen Fremden, »Ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist. Ernsthaft, kann jemand Sicherheit rufen oder so?« Aber alle reagierten mit Schweigen. Niemand wollte sich damit auseinandersetzen. Ich fühlte mich, als wäre ich auch verrückt, zufällige Aussagen in einem Zug voller Fremder zu machen. Schließlich erreichten wir das andere Terminal. Ich rannte fast zu meinem Gate, mit ihr direkt hinter mir, die immer noch Dinge sagte wie, »Diesmal kannst du mir nicht entkommen.« Ich erreichte das Gate und suchte einen Moment lang die Menge ab. Ich sah eine Frau, die wie eine Polizistin aussah, und sagte, »Entschuldigung, sind Sie von der Sicherheit oder der Polizei? Können Sie mir mit dieser Dame helfen?« Aber sie schüttelte nur den Kopf. Alle in der Menge taten ihr Bestes, um uns zu ignorieren. Man wäre überrascht, wie schwer es heutzutage ist, Sicherheit oder Polizei in einem verdammten Flughafen zu finden, wenn man sie wirklich braucht. Schließlich ging ich zum Schalter und unterbrach den dortigen Angestellten ungeniert. Ich bemühte mich, die Fassung zu bewahren, zwang mich zu einem halben Lächeln und erklärte, »Hi, also diese Frau, die hier steht, ich habe keine Ahnung, wer sie ist, und sie folgt mir schon seit einer Weile.« Beide Angestellten lachten. Der Mann machte eine Bemerkung wie, »Oh, langer Urlaub, was?« Die verrückte Frau lachte mit ihnen, rollte die Augen über meine Behauptung, sie nicht zu kennen. Ich lachte nervös, schüttelte den Kopf und sagte, »Nein, ich meine es ernst. Ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist.« Schließlich sahen sie die Verzweiflung in meinen Augen und den Ernst in meinem Ton und ihre Lächeln verschwanden. »Können wir Ihre Bordkarten sehen?« fragten sie. Ich reichte meine und sie holte ihre aus der Tasche. Ich fuhr fort. Sie war in meinem vorherigen Flug. Sie hat sogar ihre Tasche in diesem Flugzeug gelassen, dort im anderen Terminal. Die Angestellten sprachen kurz miteinander, während ich die Frau ignorierte und ihre Hand zum wiederholten Mal wegschob, als sie versuchte, meine Hand zu nehmen. Die Angestellten machten ein paar schnelle Anrufe und kamen dann zurück und sagten, »Komm mit mir.« Sofort führten sie mich durch die Tür und schlugen sie hinter mir zu, ließen meine Verfolgerin draußen. Ich wurde etwa 10 Minuten vor allen anderen Passagieren ins Flugzeug gebracht. Ein Strom von Personal kam an meiner Reihe vorbei. Jeder entschuldigte sich bei mir. Schließlich stiegen die restlichen Passagiere ein und alle warfen mir Blicke zu, als sie an meiner Reihe vorbeikamen. Einige voller Mitgefühl, andere voller Verwirrung. Der Mann, der sich hinter mich setzte, fragte, »Hey, Mann, was war das?« Ich gab ihm die Kurzversion und er sagte, »Sie hatte eine totale und vollständige Krise, als du ins Flugzeug stiegst. Sie schrie, riss sich die Haare aus, stampfte mit den Füßen. Sie wurde in Handschellen abgeführt. Kanntest du sie wirklich nicht?« »Nein«, antwortete ich. Bis heute frage ich mich, was zum Teufel mit dieser Frau los war. Ich habe diese Geschichte kaum jemandem erzählt, weil sie einfach unglaublich ist. Ich habe nie mehr Informationen über den Vorfall erhalten. Ich habe nie erfahren, wer sie war oder warum sie dachte, ich hätte ihr etwas versprochen, geschweige denn ewige Liebe und Gesellschaft. Ich habe das Fliegen schon immer gehasst. Seit den ersten Familienurlauben, die ich mit meinen Eltern gemacht habe, die darauf bestanden, dass es aufregend und spaßig sei, war ich absolut verängstigt. Und das bin ich immer noch. Bei diesem ersten Flug war ich hysterisch. Etwas so Großes und Schweres, das vom Boden abhebt, fühlte sich so unnatürlich an. Und so fühlt es sich für mich immer noch an. Ganz zu schweigen von dem Gefühl, als sich das Flugzeug zur Seite neigte und ich auf der einen Seite nur Wolken und auf der anderen den Boden sehen konnte. Jesus. Wir waren so hoch, dass ich immer noch nicht darüber hinwegkomme, wie klein alles aussieht, wenn man abhebt. Das allein lässt mich das Gefühl haben, als würde das Flugzeug einfach stoppen und zurück zur Erde stürzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Eltern an diesem Tag in Verlegenheit gebracht habe und ich fühle mich schrecklich deswegen. Aber mein Vater versicherte mir, dass es mit jedem Flug einfacher werden würde, dass Fliegen irgendwann so alltäglich und langweilig sein würde wie Autofahren. Aber das war es nie. Es wurde nie einfacher. Das Einzige, was einfacher wurde, war, das, was ich fühlte, zu unterdrücken. Ich kann nicht am Fenster sitzen, und wenn mir ein Platz dort zugewiesen wird, verbringe ich meine Zeit auf der Startbahn damit, praktisch jeden, der mir zuhört, anzuflehen, den Platz mit mir zu tauschen. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich einen Platz neben einem Notausgang hatte. Ihr wisst schon, diese Plätze, bei denen die Flugbegleiterin fragen muss, ob ihr einverstanden seid, dieses Maß an Verantwortung zu übernehmen. Sie mussten mich nicht fragen. Ich fand sie und sagte ihr praktisch direkt, dass sie mich umsetzen solle. Also, im März letzten Jahres starb ein Verwandter von mir bei einem Autounfall. Es war plötzlich, es war schrecklich und die Beerdigung wurde schnell organisiert. Wegen arbeitsbedingter Verpflichtungen konnte ich nicht das tun, was ich immer tue, den Bus oder den Zug durch das Land nehmen. Ich war gezwungen, einen Flug zu buchen. Es war das oder die Beerdigung zu verpassen, und das kam für mich nicht in Frage. Also packte ich widerwillig einen kleinen Koffer, nahm ein Taxi zum Flughafen und bestieg den Flug nach Philadelphia. Normalerweise betrinke ich mich in den Bars im Terminal und stärke mich dann während des Fluges weiter. Es hilft immer ein bisschen, aber es ist nie genug. Und es war auf diesem Rückflug, dass ich die schlimmste Turbulenz meines ganzen Lebens erlebte. Die Art von Turbulenz, die sanft beginnt. Nur ein leichtes Zittern im Flugzeug, während ängstliche Passagiere wie ich sich an den Armlehnen festhalten und beten, dass es aufhört. Aber es wurde schlimmer und schlimmer. Je stärker es wurde, desto besorgter wurden die Passagiere. Und dieses Gefühl der Panik, mein Gott, ich habe es vollständig in mich aufgenommen. Das Flugzeug zitterte so stark, dass die Flugbegleiterin besorgt aussah. Und in diesem Moment hatte ich das Gefühl, eine totale Panikattacke zu bekommen. Es beruhigte mich immer ein wenig, wenn es Turbulenzen gab, aber die Flugbegleiter ruhig wirkten, als wäre das nichts, als ob sie das ständig erlebten. Aber aufzublicken und zu sehen, wie die Mädchen in diesen makellosen Uniformen selbst Angst hatten, Jesus, das machte mir Angst. Irgendwann zitterte das Flugzeug so stark, dass eine bestimmte Flugbegleiterin sich an die Sitze auf beiden Seiten des Ganges halten musste, um vorwärts zu kommen. Babys weinten. Leute weinten buchstäblich und beteten, dass Gott uns beschützen möge. Die ganze Zeit über klammerte ich mich an meinen Sitz, trank die Flaschen Alkohol, die ich vor mir hatte, und ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht ein paar stille Gebete gesprochen hätte, obwohl ich überhaupt nicht religiös bin. Dann passierte etwas, das ich weder zuvor noch seitdem je gesehen habe. Das Flugzeug traf auf eine so heftige Lufttasche, dass es einen so starken Ruck gab, dass die Flugbegleiterin buchstäblich vom Boden hochgeschleudert wurde. Sie wurde in die Luft geschleudert und schlug mit dem Kopf gegen die Decke der Kabine. Die Passagiere schrien in diesem Moment, als das Blut langsam von der Kopfhaut des armen Mädchens tropfte, das immer wieder versuchte, erfolglos aufzustehen. Die Leute versuchten, ihr von ihren Sitzen auszuhelfen, beugten sich vor und streckten die Hände nach ihr aus, aber sie war sichtlich benommen von dem Aufprall, bis zu dem Punkt, dass sie betrunkener aussah, als ich es wahrscheinlich war. Ich war überzeugt, dass das Flugzeug abstürzen würde. Ich hatte noch nie von oder gesehen, dass so etwas wie diese Turbulenz passiert, und in einem Moment schrecklicher Klarheit akzeptierte ich, dass ich sterben würde. Ich stellte mir vor, wie meine Verwandten auf der Beerdigung die Nachricht erhielten, dass einer unserer Verwandten gestorben war, nur damit ein anderer auf dem Rückflug ums Leben kam. Das war der schlimmste Teil, wenn man den Schmerz bedachte, den sie erleiden würden, wissend, dass ich mich in den Tod ergeben hatte. Aber sie würden noch mehr leiden als zuvor. Aber schließlich beruhigte sich alles allmählich, und so kitschig es klingen mag, als der Pilot über die Lautsprecher zu uns sprach und uns sagte, dass der Weg nach Philadelphia frei sei, brach die Kabine, in der ich saß, in Applaus aus. Ich weiß nicht, was mit den Flugbegleitern passiert ist. Ich nehme an, sie erhielt medizinische Hilfe, sobald wir landeten. Aber ich erinnere mich, dass ich den Gang hinunter sah und ihren verletzten Kopf sah, mit Blut vermischt mit dem dicken Wimperntusche, den sie trug. Jesus, es war wirklich wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Nach etwa einer weiteren Stunde Flug landeten wir in Philadelphia, und als wir alle aus dem Flugzeug stiegen, dankten praktisch alle Passagiere den Flugbegleitern für ihren Professionalismus und ihren Service. Es war verrückt, wie eine solche Erfahrung in relativ kurzer Zeit eine so starke Bindung zwischen uns allen geschaffen hatte. Einige Leute umarmten sogar die Flugbegleiter, während sie gingen. Einige hatten Tränen der Erleichterung in den Augen. Andere lachten und gaben sich High Fives, scherzten sogar, dass dies die teuerste Achterbahnfahrt war, auf der sie je gewesen waren, und dass Six Flags danach langweilig sein würde. Ich gebe zu, dass ich über diesen letzten Witz sehr gelacht habe, nicht weil er besonders lustig oder wahr war, sondern als eine Art Spannungsabbau. Ernsthaft, als ich sagte, dass ich meinen eigenen Tod akzeptiert hatte, war es das schmerzhafteste und herzzerreißendste Gefühl, das ich je hatte. Aber ich hatte es akzeptiert. Ich kann sogar die neue Lebenseinstellung beschreiben, die mir das Verlassen dieser Stimmung gab. Selbst heute bin ich immer noch eine etwas andere Person als die, die ich war, als ich in diesen Flug stieg. Ich bin viel positiver, mache das Beste aus meiner Freizeit, lebe jeden Tag in vollen Zügen. Aber es gibt etwas, das sich in mir nicht geändert hat. Etwas, das sich nie ändern wird. Egal, was passiert. Ich hasse das Fliegen immer noch. Steven Sylvester und Pradeep Sangha waren zwei Männer, die mit Flughäfen und Flugreisen bestens vertraut waren. Beide arbeiteten lange Schichten als Taxifahrer und beförderten Passagiere auf denselben Routen zum und vom Flughafen Heathrow in London in den frühen 80er Jahren. Obwohl unklar ist, ob sie sich persönlich kannten, ist es wahrscheinlich, dass sich ihre Wege irgendwann kreuzten. Was jedoch sicher ist, ist, dass beide etwas gemeinsam hatten. Etwas, das sie nicht verband, sondern zu einem tragischen Schicksal führte. Beide wurden in separaten Angriffen mit nur 6 Monaten Abstand ermordet. Jeder wurde erstochen und die Fälle bleiben bis heute ungelöst. Hier werden wir die Fakten beider Vorfälle untersuchen und versuchen, zu unseren eigenen Schlussfolgerungen über ihren vorzeitigen und tragischen Tod zu gelangen. Stephen Sylvester war 39 Jahre alt, als er starb, und arbeitete als Minicab-Fahrer für ein Unternehmen namens Skyway Minicabs, das in der Kingsley Road in der Nähe der U-Bahn-Station Hounslow, nur 4 Meilen vom Flughafen Heathrow entfernt, ansässig war. Stephen arbeitete normalerweise in der Nachtschicht, und in den frühen Morgenstunden des 17. November 1983 kehrte er nach der Beförderung eines Passagiers vom Flughafen nach Feltham gegen 2.30 Uhr morgens in die Büros des Unternehmens zurück. Ein Disponent und andere Fahrer gingen nach Hause, um sich auszuruhen, und ließen Stephen allein zurück, um seine Schicht zu beenden. Irgendwann in der folgenden Stunde deuten Polizeiberichte darauf hin, dass Stephen das Büro verlassen haben könnte, vermutlich um einen weiteren Passagier abzuholen. Es ist unklar, ob er auf einen Anruf reagierte oder ob jemand das Büro besuchte, aber wir wissen, dass dies die letzte Fahrt war, die Stephen unternehmen würde, bevor er ermordet wurde. Ich kann mir nur wenige Gründe vorstellen, warum ein Taxifahrer auf den Rücksitz seines eigenen Fahrzeugs steigen würde, aber aus irgendeinem Grund tat Stephen genau das. Als er dies tat, entbrannte ein blutiger Kampf, der damit endete, dass der Fahrer mehrfach erstochen wurde, bis das Leben seinen Körper verließ. Der Mörder brachte den Körper dann aus dem Rücksitz und legte ihn in den Kofferraum des Autos, bevor er zum Flughafen fuhr und das Fahrzeug gegen 4 Uhr morgens auf dem Kurzzeitparkplatz von Terminal 3 abstellte. Zu dieser Zeit war nur das Erdgeschoss des Kurzzeitparkplatzes zugänglich und wurde hauptsächlich von Nachtschichtarbeitern des Flughafens genutzt. Es ist unbekannt, ob der Mörder einer dieser Angestellten war oder einfach den Ort nutzte, um der Justiz zu entkommen, indem er aus dem Land flog. Sicher ist jedoch, dass dies kein Ort war, um ein Fahrzeug und einen Körper abzulegen, wenn der Mörder nicht wollte, dass er entdeckt wird. In solchen Parkhäusern werden regelmäßige Kontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Tickets korrekt bezahlt wurden, und Fahrer, die gegen die Parkregeln verstoßen, werden mit einer Geldstrafe belegt, bevor das Fahrzeug schnell abgeschleppt wird. Daher ist klar, dass derjenige, der Stephen ermordete, seinen Körper an einem Ort ablegte, an dem er schnell gefunden werden würde. Er wollte, dass die Leute wussten, was er getan hatte. Der Mörder von Stephen wäre mit dem Blut seines Opfers bedeckt gewesen. Messermorde sind zwar leise und unauffällig, aber sie sind chaotisch und jeder potenzielle Zeuge hätte Blutspuren an der Kleidung des Mörders bemerkt, es sei denn, er trug vollständig schwarze Kleidung. Es ist möglich, dass der Mörder eine öffentliche Toilette aufsuchte, um das Blut abzuwaschen, und die Nutzung einer Behindertentoilette hätte ihm die nötige Zeit und Privatsphäre gegeben. Es ist erschreckend zu denken, dass jemand dies mit fast völliger Straflosigkeit tun konnte. Die Polizei begann ihre Suche nach Stephen 4 Tage nach seinem Verschwinden, offensichtlich nachdem seine Arbeitgeber oder Familienangehörige eine Vermisstenanzeige erstattet hatten. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sie sein Fahrzeug und anschließend seine blutüberströmte Leiche, die grausam in den Kofferraum seines eigenen Taxis gequetscht worden war, fanden. Die Polizei war von dem scheinbar zufälligen und isolierten Mord verwirrt, aber das änderte sich, als deutlich wurde, dass der Mörder nur 6 Monate später erneut zugeschlagen hatte. Das zweite Opfer war ein Mann namens Pradeep Sangha, ein Fahrer südasiatischer Herkunft, der bei der Firma Blue Star Minicabs in der Martindale Road in der Nähe von Hounslow beschäftigt war. Pradeep war ein selbstloser Mann und half, das Einkommen seines Schwiegervaters aufzubessern, indem er dessen Taxi an einigen Abenden unter der Woche für ein paar Stunden fuhr. In den 1980er Jahren waren die meisten Privattaxis im Vereinigten Königreich nicht mit Kurzwellenfunkgeräten ausgestattet, sodass sie nach jeder Fahrt keine andere Wahl hatten, als in die Büros des Unternehmens zurückzukehren, um auf den nächsten Passagier zu warten. Es war die Nacht zum Freitag, den 30. März 1984. Pradeep Sangha hatte an diesem Abend bereits etwa ein Dutzend Fahrten absolviert und war in die Büros des Unternehmens zurückgekehrt, um auf weitere Anrufe zu warten. Gegen Mitternacht rief jemand von einer öffentlichen Telefonzelle in der Nähe einer Ampel an der Great West Road bei Blue Star an. Diese Telefonzelle war nur einen kurzen Fußweg vom Büro entfernt, sodass es wenig Sinn ergab, dass jemand Geld für einen Anruf ausgab, wenn er einfach zum Minicab-Unternehmen hätte laufen können. Was wir jedoch mit Sicherheit wissen, ist, dass der Anrufer ein Taxi nach Feltham bestellte, was ebenfalls nicht weit vom Büro entfernt war, etwa 20 Minuten zu Fuß. Gegen die gleiche Zeit kam ein großgewachsener Mann, der sich als Soldat herausstellte, zusammen mit zwei jungen Frauen ins Büro und wollte ebenfalls ein Taxi nach Feltham nehmen. Dies, zusammen mit einigen kleineren Unstimmigkeiten in den Aufzeichnungen des Taxiunternehmens, verwirrte die Polizei darüber, welchen Passagier Pradeep zuerst nahm. In der Nähe der öffentlichen Telefonzelle, von der aus der Anruf getätigt wurde, befand sich eine kleine Weinbar namens The Boom Boom und ein südasiatisches Restaurant namens The Heathrow Tandoori. Es ist möglich, dass der Anrufer in einem dieser beiden Betriebe war. Trotz der Nähe und der Anzahl potenzieller Zeugen in der Gegend sah niemand, wie Pradeep ankam, um den Passagier abzuholen. Was danach geschah, ist unklar. Weder die vermutete Route des Fahrzeugs noch der Zeitrahmen ergaben Sinn, aber wir wissen, dass Pradeeps Fahrzeug völlig verlassen und fast ohne Benzin auf einer Auffahrt in der Nähe der A30, nahe dem südlichen Sicherheitszaun des Flughafens Heathrow, gefunden wurde. Jemand hatte die Zündschlüssel entfernt und versucht, den Kofferraum des Autos zu öffnen, was jedoch aufgrund eines mechanischen Defekts misslang. All dies geschah wahrscheinlich zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr morgens am Samstag, den 31. März, in einem stark befahrenen Abschnitt der Autobahn, der von vielen Lkw genutzt wird. Daher ist es wahrscheinlich, dass irgendwann jemand das liegen gebliebene Fahrzeug bemerkte und bei der örtlichen Polizei meldete. Kurz nach 2 Uhr morgens wurde Pradeep Sangha von der Polizei, die am Tatort eintraf, hinter dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs zusammengesackt aufgefunden. Er war in einem heftigen und anhaltenden Angriff erstochen worden, der seinen Körper mit über 30 Stichwunden zurückließ. Die Beamten stellten auch fest, dass einige von Pradeeps Kreditkarten sowie eine kleine Menge Bargeld aus seinem Portemonnaie fehlten. Was seinen letzten Auftrag betrifft, könnte das Motiv ein fehlgeschlagener Raub gewesen sein. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass der Mörder, da der Mord fast den gleichen Modus operandi wie der an Stephen Sylvester aufwies, einfach die Details vermischte, um die Ermittler zu verwirren. Die Metropolitan Police spekulierte jedoch über das Motiv des Mörders. Da Stephen Sylvester afro-karibischer Herkunft und Pradeep Sangha südasiatischer Herkunft war, könnte es möglich sein, dass das Motiv Rassismus war? Es ist eine entfernte Möglichkeit, aber eine, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden. Eine polizeiliche Aussage zu den Morden deutete an, dass sie einen großgewachsenen Mann im Zusammenhang mit den Verbrechen verhören wollten, aber sie gaben keine weiteren Details darüber an, warum sie dies tun wollten. Wir wissen jedoch aus späteren Ermittlungen, dass ein Nachbau eines Fairbairn Sykes Kommandodolches absichtlich unter dem Beifahrersitz von Stephen Sylvesters Taxi platziert wurde. Die Polizei schloss schnell aus, dass es sich um Stevens Messer handelte, da es keine Fingerabdrücke von ihm trug und solche Gegenstände relativ selten sind und oft als Sammlerstücke betrachtet werden. Es scheint, dass der Mörder es absichtlich dort zurückließ, möglicherweise als eine Art Visitenkarte, um Hinweise auf seine Identität zu geben oder die Ermittler zu verwirren. Die Messer wurden schnell zum verbindenden Element beider Fälle, nicht nur weil sie als Tatwaffe gewählt wurden, sondern auch weil im Fall des Mordes an Pradeep ein US-amerikanisches Armeegrabenmesser, das üblicherweise an die Green Berets ausgegeben wird, etwas mehr als 2 Meilen von der A30 entfernt, hinter einem GPO-Verbindungskasten versteckt gefunden wurde. Die Polizei analysierte Blutproben und bestätigte schnell, dass dies die Tatwaffe war, mit der Pradeep das Leben genommen wurde. Aber es gibt noch eine weitere interessante Tatsache in Bezug auf Pradeeps Mord. Er war Sikh und einer der Grundsätze dieser Religion ist, dass Männer immer ein kleines zeremonielles Messer namens Kirpan bei sich tragen müssen. Dieses hatte ein blaues Band, das nie gefunden wurde und offensichtlich als Trophäe mitgenommen wurde. Beide Fälle bleiben bis heute ungelöst, aber es gibt einige interessante Fragen und Details, die, wenn sie untersucht werden, Licht auf die Identität, den Aufenthaltsort oder die wahren Motive des Mörders werfen könnten. Zum Beispiel wurden mehrere kleine Schlüssel im hinteren Teil von Steven Sylvesters Auto gefunden und die Polizei konnte nicht feststellen, warum sie dort zurückgelassen worden waren. Ein erfahrener Schlüsseldienst schlug vor, dass sie zu einer Uhr gehören könnten, aber die entsprechende Uhr wurde nie gefunden. Eine weitere Schlüsselfrage wäre, wer die öffentliche Telefonzelle benutzte, um Pradeep in dieser Nacht anzurufen. Eine, die so nah am Taxibüro war, dass es wenig Sinn ergab, sie zu benutzen. Der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass der Mörder vermeiden wollte, von Zeugen oder Sicherheitskameras identifiziert zu werden. Nach Pradeeps Mord meldeten sich jedoch einige Lkw-Fahrer, die in den frühen Morgenstunden des 31. März die A30 befuhren, mit Informationen. Die Zeugen sprachen von einem Mann, der in der Nähe eines Fahrzeugs mit Taxiaufschrift stand, der als zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben wurde, einen zweiteiligen grauen Anzug trug und graues oder sandfarbenes Haar hatte. Es ist möglich, dass dieser Mann der Mörder war. Und wenn ja, ist es wahrscheinlich, dass er noch heute durch London läuft und sich mit Freude an die Nächte erinnert, in denen er diese Verbrechen beging. Es sind 37 Jahre vergangen, seit Steven Sylvester während seiner Nachtschicht ermordet wurde. Und die Polizei ist der Wahrheit nicht näher gekommen als damals. Was erschreckend sicher ist, ist, dass ein kaltblütiger und berechnender Mensch, der psychopathisch von Messern besessen war, zwei Morde planen und ausführen konnte, ohne dafür bestraft zu werden. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Mann noch am Leben ist, unter uns wandelt und stolz auf seine Verbrechen zurückblickt. Wir können nur hoffen, dass die Familien der Opfer irgendwie Frieden finden, auch wenn ihre Angehörigen auf so schreckliche und mysteriöse Weise starben. Marokko ist einer der schönsten Orte, die ich in meinem Leben besucht habe. Von den Stränden bis zu den Wüsten, von den Wäldern bis zu den alten Souks und Bazaren, es ist einfach ein visuell phänomenaler Ort. Ich hatte keine Ahnung, dass es dort Wälder gibt, also keine Sorge, wenn dich das überrascht. Wie gesagt, Marokko ist atemberaubend. Und nicht nur die Anblicke waren so unvergesslich für mich, sondern auch die Klänge der traditionellen Instrumente, das Brüllen der Kamele, das Peitschen der Reiter und die Gerüche Marokkos, die sich ebenfalls in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Gewürze, Weihrauch, süße Parfüms, aber auch weniger gesunde Dinge wie Haschisch. Ich bin überhaupt kein Fan vom Rauchen. Mir war immer wichtig, gesund zu bleiben. Aber ich hatte einige Freunde an der Universität, die geraucht haben. Also weiß ich, wie es riecht. Und Marokko ist voll davon. Jedenfalls kamen meine Freundin und ich am Ende unserer dreiwöchigen Reise zu spät für unseren Rückflug. Wir sind so unorganisiert, dass es mich wundert, dass wir überhaupt den Kopf oben behalten haben. Wir kamen so spät, dass wir den Rat eines Reisegefährten, den er uns am Abend zuvor gegeben hatte, nicht mehr befolgen konnten. Er schien ein bisschen seltsam. Aber er bestand darauf, dass wir mitten auf der Strecke aus dem Bus aussteigen, neue Tickets kaufen und den Rest der Reise fortsetzen sollten. Als ich ihn fragte, warum, tippte er sich nur mit dem Finger an die Nase, als wollte er sagen, das ist für mich zu wissen und für dich, um es herauszufinden. Er war ein bisschen ein Idiot, um ehrlich zu sein. Ich würde den Rat von so jemandem nicht befolgen, der vielleicht nur mit uns gespielt hat. Außerdem, als hätte ich das Geld oder die Zeit, ohne Grund neue Tickets zu kaufen. Also ignorierten wir seinen weisen Rat und nahmen einfach den Bus, den wir ursprünglich geplant hatten. Wir stiegen in Chefkaun in den Bus, dem letzten Teil unserer Reise in die Hauptstadt Rabat. Es war eine lange und unbequeme Fahrt in einem alten, klapprigen Fahrzeug, das aussah, als wäre es seit den 50er Jahren auf der Straße. Außerdem hatte ich zum ersten Mal während der gesamten Reise etwas gegessen, das mir nicht bekam. Es versteht sich von selbst, dass ich mich ziemlich schlecht fühlte, als wir endlich am Flughafen ankamen. Wir hatten nur noch eine Stunde Zeit, bis unser Flug abhob. Also hetzten wir uns durch den Check-in und müssen sichtlich gestresst auf das gesamte Personal gewirkt haben, was im internationalen Reiseverkehr generell keine gute Idee ist. Wir hatten auch viel marokkanische Währung, die wir zurück in Pfund umtauschen mussten, und ich erinnere mich, dass der Kassierer ziemlich misstrauisch wirkte, dass wir so viel Geld bei uns hatten und es so eilig hatten, das Land zu verlassen. In meinem Fall hatte ich es auch eilig, eine Toilette zu finden, um mich um einige persönliche Angelegenheiten zu kümmern, die auf das zweifelhafte Lam Tajin zurückzuführen waren, das ich am Abend zuvor gegessen hatte. Natürlich war es Murphys Gesetz, dass die Sicherheitsleute uns für eine genauere Inspektion unseres Gepäcks anhielten. Genau das, was wir nicht brauchten. Und so lief es dann auch ab. Nachdem sie praktisch alles durchsucht hatten, was wir eingepackt hatten, beschlossen sie, ein weiteres Mitglied des Sicherheitsteams zu rufen, um uns noch gründlicher zu durchsuchen. Dann machte ich den fast fatalen Fehler, ihm mitzuteilen, dass ich dringend auf die Toilette musste, während wir warteten, und erklärte ihm auf meinem schlechten Arabisch, dass ich Magenprobleme hatte, indem ich dramatisch auf meinen Bauch zeigte und Schmerzgesichter machte. Er fragte mich auf gebrochenem Englisch, »Hast du etwas geschluckt?« Und ich verstand, dass er fragte, ob ich Medikamente dagegen genommen hatte. Ich nickte und sagte, dass ich etwas genommen hatte, um den Stuhl zu verfestigen, aber dass es überhaupt nicht zu helfen schien. Da wurde mir klar, dass wir die Situation völlig unterschiedlich verstanden. Irgendwie hatte er wohl unsere Busfahrkarten gesehen und wusste, woher wir gekommen waren, und begann zu erklären, dass Chef Cowan eine große Haschisch-Produktionsregion sei und dass ich eine zusätzliche Untersuchung benötigen würde, bevor ich unseren Flug antreten dürfe. Mein Herz sank. Er dachte, ich sei ein Drogenschmuggler. Ich war nicht besorgt, dass sie etwas finden würden, da es nicht das war, was sie vermuteten, aber die ganze Verzögerung bedeutete, dass wir unseren Flug nach Hause verpassen könnten, was zu einem Zeitpunkt, an dem wir das überhaupt nicht brauchten, ein großes Ärgernis gewesen wäre. Nicht nur das, sondern die Tatsache, dass sie nichts finden würden, bedeutete, dass die Untersuchung sehr, sehr gründlich sein könnte, wenn ihr versteht, was ich meine. Zuvor war ich in der Gefahr gewesen, mir vor dem Tajine in die Hose zu machen, aber jetzt war es die Angst, die zu einer klaren und gegenwärtigen Bedrohung für die Integrität meiner Unterwäsche geworden war. Ich versuchte zu erklären, dass ich auf die Toilette musste, aber da tauchten zwei bewaffnete Polizisten mit Spürhunden auf und sie zerrten uns praktisch in eine Ecke des Sicherheitsbereichs, während wir zuversichtlich, aber ein wenig nervös darauf warteten, dass sie unsere Taschen durchsuchten. Dann brachten sie mich in einen Verhörraum, wo ein marokkanischer Einwanderungsbeamter mir buchstäblich auf den Magen drückte, während er mir eine Reihe von Fragen auf perfektem Englisch über meine Drogengewohnheiten stellte. Er fragte mich, ob ich wüsste, dass Chef Cowan eine große Haschisch-Produktionsregion sei, und ich sagte, ich wüsste, dass es in ganz Marokko hergestellt werde. Er fragte, ob mir im Land jemals etwas angeboten worden sei, und ich antwortete ehrlich, dass ja. Großer Fehler. Er drehte sich zu seinen Kollegen um, lächelte und sagte etwas auf Arabisch, das sich ziemlich sicher als »Wir haben einen erwischt« übersetzen ließ. Nachdem sie eine Weile miteinander gesprochen hatten, sagte mir der Einwanderungsbeamte, ich müsse warten, während sie einen Arzt holten, um mich zu untersuchen. Wieder versuchte ich zu erklären, dass es ein schreckliches Missverständnis gab und dass ich nur Magenprobleme hatte, nichts Illegales bei mir. Ich flehte sie an, mich auf die Toilette gehen zu lassen, aber je mehr ich darum bat, desto sicherer schienen sie zu sein, dass sie mich erwischt hatten und dass jeder Toilettengang unweigerlich dazu dienen würde, Beweise zu verstecken. Meine Freundin weinte, während wir warteten. Die ganze Angelegenheit war mehr als düster, da die Beamten sichtlich Freude an meinem Leiden zu haben schienen. Ich verstehe, dass sie dachten, sie hätten einen Drogenschmuggler erwischt und wahrscheinlich eine Provision oder so etwas dafür bekamen, also kann ich ihnen das nicht vorwerfen, aber es machte die Situation nur noch schlimmer. Schließlich verkündeten sie, dass der betreffende Arzt eingetroffen sei, um mich zu untersuchen. Aber ich sah niemanden in einem weißen Kittel und mit einem Stethoskop. Nur die beiden ursprünglichen Sicherheitsbeamten, die uns überhaupt erst aufgehalten hatten. Es war entsetzlich. Ich fragte sie, ob sie irgendwelche medizinischen Qualifikationen hätten, aber sie lachten nur und sagten mir, ich solle ihnen folgen. Und wenn ich mich weigerte, würde ich in einem marokkanischen Gefängnis als Drogenschmuggler festgehalten und einer erfundenen Straftat beschuldigt werden. Offensichtlich hatte ich keine andere Wahl, als ihnen zu folgen. Sie brachten mich in einen Raum tief im Inneren einer Art Haftzentrum, und ich war schockiert über das, was ich sah. Es war etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte, aber als ich es sah, ergab es plötzlich sehr viel Sinn, vielleicht zu viel Sinn. Im Grunde war es eine große Edelstahltoilette, ohne eine offensichtliche Möglichkeit, das, was hineingelegt wurde, zu spülen. Offensichtlich war es der Ort, an dem Drogenschmuggler das, was auch immer sie in sich hatten, entleerten, bevor die Einwanderungsbeamte den Abfall auf verdächtigen Schmuggel untersuchten. Dann sagte mir der englischsprachige Beamte auf sehr einschüchternde Weise, dass er herausfinden würde, ob ich log oder nicht. Eigentlich dankte ich ihm dafür, mich endlich auf die Toilette gehen zu lassen. Nennt es Stockholm-Syndrom oder was auch immer, aber ich fühlte mich in diesem Moment einfach elend. Doch als ich fragte, ob ich ein wenig Privatsphäre haben könnte, änderte sich sein Gesichtsausdruck. Er sagte mir unverblümt, während er sich einen Latexhandschuh überstreifte, dass ich entweder das, was auch immer ich in mir hatte, herausbringen würde, oder er würde es für mich tun. Ich war absolut entsetzt. Dieser Typ war riesig, ein echter Bär von einem Mann, und seine Hände waren enorm. Zitternd vor Angst nickte ich einfach. Er schob mich in den Raum mit der speziellen Toilette, schloss die Tür hinter sich und winkte mir dann durch das Plexiglasfenster zu, meine Notdurft zu verrichten. Da wurde mir klar, dass ich eine Art Rache an dem Mann nehmen würde, da ich im Begriff war, etwas wirklich Ekelerregendes zu tun, und dass er jetzt derjenige war, der keine andere Wahl hatte, als darunter zu leiden. Ich tat, was mir gesagt wurde, zog meine Hose herunter und begann, den Behälter mit all dem zweifelhaften Tagine zu füllen, das ich am Abend zuvor gegessen hatte. Es gab einen Moment, in dem ich daran dachte, noch einmal um Privatsphäre zu bitten, aber langsam wurde mir klar, dass es mir nicht mehr wichtig war. Wenn er bleiben wollte, um den großen Fehler zu erkennen, den er gemacht hatte, war das sein Problem. Außerdem machte die pure Erleichterung, endlich auf einer Toilette zu sitzen, das, was als nächstes geschah, viel einfacher. Ich stöhnte tatsächlich vor Erleichterung, als ein explosiver und ohrenbetäubender Kot aus meinem Hintern schoss und ihn vorübergehend in einen Sprühnebel aus Fäkalien und Darmschleim verwandelte. Ich sah ihn durch das Plexiglasfenster mit einem selbstgefälligen Lächeln an, das sagte: »Ich habe es dir doch gesagt, oder?« Nach etwa einer Minute schüttelte er nur den Kopf, ging und ließ mich mit meinen Angelegenheiten allein. Als ich zu meiner Freundin zurückkehrte, packte sie gerade unser Gepäck wieder ein, immer noch zitternd und unsicher, welches Schicksal mich in diesem Haftzentrum des Flughafens erwartet hatte. Sie brach wieder in Tränen aus, als sie mich sah, umarmte mich und schluchzte etwas wie: »Lass uns hier verschwinden, Schatz. Ich will keine Minute länger hier sein.« Genau meine Gefühle. In einem seltenen Fall von Glück für so unorganisierte Menschen wie uns, wurde unser Flug um mehrere Stunden verschoben. Also schafften wir es tatsächlich, ohne Probleme nach Hause zu kommen. Aber die ganze Erfahrung hat mir viel beigebracht, sehr viel. Es gibt überall schreckliche Polizisten, seine Rechte zu kennen ist genauso wichtig, wie sich an seinen Pass zu erinnern. Und man sollte immer etwas Notgeld dabei haben, falls man jemanden auf einer Behindertentoilette im Flughafen bestechen muss, um sich vor einer Welt voller Scham und Stress zu retten.